Liebe Bibeltagsgemeinde, ein werter Kollege aus Nordrhein-Westfalen, der hat so eine nette Art, wenn wir uns verabschieden, nach einer Begegnung, einer gemeinsamen Veranstaltung vielleicht, dann sagt er zum Schluss oft so: Wolfgang, denk dran, stur in der Spur, stur in der Spur. Das ist unser Thema heute Morgen. Bleib stur, sagt er. Und damit meint er, halte Kurs. Lass dich nicht irre machen. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Ein großartiger Wunsch. Es gibt ja eine negative Sturheit und eine positive Sturheit. Es gibt blinde Sturheit und sehende Sturheit. Es gibt eingefahrene Sturheit und hellwache Sturheit. Es gibt bornierte Sturheit und reflektierte Sturheit. Und für Letzteres, für die positive, die sehende, die hellwache, die reflektierte Sturheit, dafür plädiert Petrus im letzten Kapitel seines so bewegenden dritten Briefes, den wir an diesem Wochenende miteinander studieren. In den ersten beiden Versen dieses dritten Kapitels, das heute unser Predigttext ist, sagt er, und ich lese es zunächst nach der Luther 84 Übersetzung: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchen, das muss Plural sein, also in beiden Briefen meint er, ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Das ist auch eine Form von stur in der Spur. Lauter und klar soll ihr Sinn sein, ihr Denken, ungetrübt, rein, rein von falschen Motiven, das ist hier gemeint. Rein von falschen Motiven, rein von unwahren Überlegungen, rein von Irrtum, lauter und rein. Und er redet hier vom Erwecken, er will das erwecken, er will mit diesen Briefen, sagt er, in eurer Erinnerung das klare Denken erwecken. Darum geht es ihm. Und Schlachter übersetzt sehr passend, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Die Irrlehrer berufen sich ja auf Gnosis, auf Erkenntnis und zeigen einen falschen Weg zu einer falschen Erkenntnis, zu einer lügenhaften Pseudo-Erkenntnis. Und Petrus setzt dagegen, es geht darum, dass ihr in einem geistlichen Sinne klar und rein und lauter denkt. Und dann auch zu richtigen Schlussfolgerungen kommt, dass ihr lauter gesonnen seid. Und erwecken muss sich, was einzuschlafen droht. Das heißt, einige stehen offensichtlich in der Gefahr, von den Irrlehrern eingenebelt zu werden. Manche sind vielleicht auch einfach nur erschöpft vom ständigen Kampf gegen die Irrlehrer. Das kann auch sein. Einfach ermüdet, ihnen reicht's. Und sie brauchen nun ein lauteres Denken, ein Denken, das frei ist von Kontaminierung mit falschen Gedanken und unreinen Gedanken. Ein Denken, das lauter und rein ist, sowohl moralisch als auch intellektuell. Darum geht es, Petrus. Und er betont gegen die sich anbahnende Gnosis, dass dieses reine, lautere Denken, gegen die sich langsam zum Ende des ersten Jahrhunderts entwickelnde Philosophie, die sich dann ausprägen sollte in der Gnosis, eine Geheimerkenntnis, eine Spezialerkenntnis auf ganz seltsamen Wegen zu erlangen. Petrus betont dagegen, wenn ihr wirklich bestehen wollt und wenn ihr dem als Gemeinde, als Christen etwas entgegensetzen wollt, dann braucht ihr ein reines, klares Denken und dazu eine integre geistliche Haltung. Und dazu will ich euch verhelfen. Wodurch? Durch Erinnerung. Durch Erinnerung. Er sagt, ihr sollt euch die richtigen Dinge wieder in Erinnerung rufen. Woran sollen sie sich erinnern? Das steht in Vers 2. An die Worte der Propheten und das Gebot unseres Herrn durch die Apostel. Daran sollen sie sich erinnern. Wenn ihr in dieser Situation bestehen wollt, dann müsst ihr fest die Worte der Propheten und der Apostel im Blick haben. Und da haben wir wieder diese beiden Zeugen, die wir in Kapitel 1 schon sahen. Die Propheten und die Apostel. Verse 16 bis 18 von Kapitel 1 ging es um die Apostel und ihre Augenzeugenschaft und Vers 19 bis 21 um die Propheten und die prophetischen Schriften insgesamt, das prophetische Wort. Und beachten Sie bitte den seelsorgerlichen Ton, den Petrus hier anschlägt. Er wirbt richtig um seine Leute. Er sagt viermal in diesem Kapitel, ihr Lieben. In Vers 1, in Vers 8, in Vers 14 und Vers 17. Viermal sagt er, ihr Lieben. Bitte bedenkt das. Ich will von Herz zu Herz reden, heißt das. Ich setze euch hier nicht einfach einen kalten Vortrag vor und knall euch den an den Latz, sondern ich will eure Herzen gewinnen. Und in Vers 2 sagt er es dann so schön, nicht das Gebot des Herrn ist verkündet durch eure Apostel. Er sagt nicht einfach durch die Apostel, er sagt durch eure Apostel. Leute, wir gehören zusammen. Wir sind für euch da, wir sind zu euch geschickt vom Herrn. Es geht hier um diese Verkündigung von Herz zu Herz. Ja, und nun, wo sollen wir anfangen mit dem Bibelstudium, lieber Petrus? Was legst du uns besonders ans Herz? Was sollen wir von den Propheten und den Aposteln besonders zur Zeit jetzt im Blick haben? Ein Thema, sagt Petrus, hat in dieser Situation besondere Bedeutung. Vers 3. Ihr sollt zuerst wissen, Proton, das ist Priorität Nummer 1 in dieser Auseinandersetzung. Das hat inhaltliche Priorität, will er damit sagen. Es gibt ein Problem, das ihr jetzt nicht unterschätzen dürft. Damit müsst ihr euch befassen, dem müsst ihr entgegentreten. Es gibt Spötter, die Gemeinde angreifen. Und sie verwirren. Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben und ihren eigenen Begierden nachgehen. Das ist die Diagnose. Und das ist nicht zufällig, dass es so kommt, macht Petrus damit deutlich, denn wir befinden uns in den letzten Tagen. Was sind die letzten Tage im Neuen Testament? Die letzten Tage, das ist die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen unseres Herrn. Ich habe Ihnen etliche Stellen auf dem Gottesdienstzettel notiert, den Sie hoffentlich alle jetzt bei sich haben, auf denen Sie auch Ihre Notizen machen können. Etliche Stellen über die letzten Tage, aus denen das hervorgeht. Das ist die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Es gibt innerhalb dieser letzten Tage, werden wir dann sehen, auch nochmal eine allerletzte Zeit. Aber jetzt geht es erstmal um die Zeit, die begonnen hat mit dem Kommen Jesu. Und da müssen wir dies erwarten, sagt Petrus. Und er bereitet seine Leute dann auf diese Situation vor und stellt sie auf diese Situation ein mit zwei großen Gedankengängen, zwei große Abschnitte. Im ersten Abschnitt beschreibt er den Stolz der Spötter. Den Stolz der Spötter. Was kennzeichnet sie? Woran ist das erkennbar? Wie argumentieren sie? Wie lehren sie? Und dann kommt die Frage, wie können wir jetzt dagegenhalten? Wie sollen wir uns diesem Angriff entgegenstellen? Wie sollen wir uns dessen erwehren als Kinder Gottes? Und dann geht es also im zweiten großen Abschnitt um den Glauben der Gotteskinder. Erstens der Stolz der Spötter und zweitens der Glaube der Gotteskinder. Und wir werden es wieder so haben, dass die einzelnen Unterabschnitte unterschiedlich lang verhandelt werden. Erstens Römisch 1, also der Stolz der Spötter. Petrus liefert uns eine Skizze, wie diese Leute vorgehen, damit wir uns punktgenau auf sie einstellen und ihrem Angriff auch entgegentreten können. Und da sehen wir als erstes, der Stolz der Spötter verleumdet die Verheißung seines Kommens. Der Stolz der Spötter verleumdet die Verheißung seines Kommens. Das ist eine der zentralen Verheißungen, die sich durch das ganze Neue Testament hindurchziehen. Wir hatten das schon gestern in 2. Petrus 1, Vers 19 gesehen. Die Rede davon, dass Jesus wiederkommt, der Morgenstern aufgeht. Und das war für die frühe Gemeinde ein tiefer, tiefer Trost. Er kommt wieder. Er wird kommen. Das war Grund zum Durchhalten, Grund, nochmal alle Kräfte zu sammeln. Das war Mut zum Kämpfen. Und deshalb war das unter den frühen Christen auch ein verbreiteter Gruß. Maranatha! Das heißt, Herr, komm bald. So haben sie sich oft begrüßt. Wäre mal eine gute Anregung für uns, uns mit diesem Wort zu begrüßen. Uns daran zu erinnern, dass der Herr kommt. Direkte Ankündigung oder indirekte Anspielung zur Wiederkunft Jesu finden sich fast in jedem neutestamentlichen Buch. Fast in jedem neutestamentlichen Buch. Also meines Wissens nicht im Philemonbrief und im dritten Johannesbrief. Aber sonst meines Erachtens in jedem anderen neutestamentlichen Buch. Ich habe Ihnen einige der Belegstellen auch auf dem Zettel vermerkt. Zur Wiederkunft Jesu beginnt mit Matthäus 16, 27, viele andere Stellen. Und diese Verheißung, die sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament hindurchzieht, die wird von den Spöttern geleugnet und verleumdet. Und die Leute haben dabei keine reinen Motive, sagt Petrus, Vers 3, am Ende, sie wandeln nach ihren eigenen Begierden. Das ist auch der Grund für ihre Haltung oder einer der Gründe für ihre Haltung. Sie leben gegen Gottes Gebote an, in frecher, dreister Missachtung der Schöpfungsleitlinien Gottes. Wir haben gestern von Herrn Dr. Solto einiges dazu gehört, wie die Irrlehrer dieses falsche Verhalten propagiert und offensichtlich auch praktiziert haben. Sie leben gegen Gottes Gebote an. Und die grammatikalische Form, sie wandeln nach ihren eigenen Begierden, macht deutlich, das ist ein beständiges Verhalten. Das ist ein Lebensstil. Da geht es nicht mal um einen Ausrutscher, sondern das prägt sie. Das ist ihr Kennzeichen, ihr Merkmal. Sie wollen um keinen Preis daraufhin ihr Leben vor einer göttlichen Instanz verantworten. Wenn Jesus wiederkäme, wäre er aber diese Instanz. Wenn Jesus wiederkäme, wäre er der Weltenrichter, auf den sich jeder einstellen muss und vor dem sich jeder beugen muss. Und das darf nicht sein. Das darf um keinen Preis sein. Und deswegen haben diese Spötter ein leidenschaftliches Interesse daran, dass er nicht kommt. Das ist ihr erkenntnisleitendes Interesse. Dass er nicht kommt. Dass es keine letzte Verantwortung vor dem Weltenrichter Jesus gibt. Und so bekämpfen sie diese biblische Lehre mit Spott, mit Häme. Sie machen sie lächerlich. Und das kennen ja wir bis heute, dass diese Lehre von der Wiederkunft Jesu veralbert und diskreditiert und in den Schmutz gezogen und zur Karikatur verdorben wird. Manfred Siebald schreibt einmal, da stehe ich nun, wie lange schon, und warte allem Spott zum Hohn, dass Jesus Christus wie versprochen wiederkehrt. Man zeigt auf mich und sagt, der spinnt, der merkt nicht, wie der Tag verrinnt und dass der Zug der Zeit auf einem anderen Gleis abfährt. Rudolf Bultmann hat in seinem berühmten Aufsatz von 1948 geschrieben, dass jeder Zurechnungsfähige davon überzeugt ist, die Weltgeschichte läuft ganz normal weiter. Jeder Zurechnungsfähige ist davon überzeugt, sagt Bultmann. Und das heißt im Umkehrschluss, wer damit rechnet, dass Jesus wiederkommt und dass er dann das Ende der Welt herbeiführen wird, der ist laut Rudolf Bultmann nicht ganz zurechnungsfähig. Die Spötter damals hatten eine ganz ähnliche Begründung. Und damit kommen wir schon zu ihrem zweiten Kennzeichen. Der Stolz der Spötter, zweitens, verfälscht die Geschichte. Er verleumdet nicht nur die Wiederkunft Jesu, sondern er verfälscht die Geschichte. Ursprünglich wollte ich diesen Punkt nennen, er vergisst die Geschichte. Aber das ist viel zu schwach, wie ich dann gemerkt habe. Er verfälscht die Geschichte. In Vers 4 geht es los. Und was machen sie? Sie sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das ist ihre These. Es bleibt alles, wie es gewesen ist, seit Anbeginn der Welt. Seit ewigen Zeiten ist alles so geblieben, wie es am Anfang bei der Schöpfung war. Es hat sich nichts grundsätzlich geändert. Welches Denken steckt dahinter? Dahinter steckt das Denken, dass diese Welt ein in sich geschlossenes System ist. Einmal geschaffen und seitdem nur noch durch diesen Mechanismus von Ursache und Wirkung zu erklären. Das wurde dann als Weltbild klassisch im 19. Jahrhundert formuliert, als sogenanntes kausalmechanistisches Weltbild. Das findet sich aber schon hier im ersten Jahrhundert nach Christus. Da greift kein Gott von außen ein. Von Beginn an läuft alles nach den immer selben ehernen Gesetzen ab. Und deswegen wird nichts Neues passieren. Es wird sich nicht groß etwas ändern. Es wird dieses Gericht Gottes nicht geben. Und darum ist eine Wiederkunft Jesu ausgeschlossen. Das ist das Argument. Man nennt diese Anschauung auch Uniformitarismus. In der Geologie gibt es das zum Beispiel. Da hat ein Mann namens Charles Lyell im 19. Jahrhundert ein berühmtes Buch geschrieben, Principles of Geology, die Prinzipien der Geologie. Und da vertritt er diesen Uniformitarismus. Es sind die immer gleichen Bedingungen, die walten von Anfang an. Und Darwin hat aus diesem Buch etliche Anregungen bezogen. Natürlich weiß auch die Bibel etwas von Kontinuität gegen das Chaos, ganz klar. Gott erhält seine Schöpfung, auf die Naturgesetze ist Verlass, Gott würfelt nicht. Aber zugleich wird die Schöpfung verstanden als ein offenes System, in das der Schöpfer jederzeit eingreifen kann. Das ist das Gegenkonzept zum Uniformitarismus. Und das gab es, dieses uniformitaristische ideologische System, schon damals. Und das war das System der Spötter. Sie haben gesagt, seit Beginn der Schöpfung hat sich nichts verändert. Das war ihre Parole. Es gibt keinen lebendigen Gott, der eingreift. Und Petrus sagt, sie haben im Geschichtsunterricht geschlafen. Sehen Sie die Verse 5 und 6. Petrus sagt, sie wollen nichts davon wissen. Also ganz bewusst, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Vers 6. Dennoch wurde damals die ganze Welt in der Sintflut vernichtet. Das ist doch passiert, sagt Petrus. Damals hat Gott doch massiv in den Lauf der Dinge eingegriffen, übernatürlich. Es ist doch nicht alles gleich geblieben seit der Schöpfung. Die Sintflut hat doch viele normale Abläufe der Natur dramatisch umgeworfen und massiv verändert. Das müssten die doch wissen. Und Petrus nennt dann ein Detail in Vers 5, nämlich, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Wir können das jetzt nicht vertiefen, aber es könnte in dem Sinne gemeint sein, dass Gott durch sein Wort zu allen Zeiten die Wassermassen souverän kontrolliert hat. Wasser war eines der ersten Schöpfungsprodukte, wenn Sie den Schöpfungsbericht lesen. Und Wasser diente von Anfang an auch zur Lebenserhaltung. Etwa, wenn Sie an die Bedeutung des Regens für das Pflanzenwachstum denken. Aus Wasser und durch Wasser hatte die Erde Bestand. Aber dann hat Gott mit Hilfe von Wasser sein Gericht durchgeführt, sagt Petrus, mit Hilfe von Wasser. Vers 6, dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet, heißt es wörtlich, dadurch vernichtet, nämlich durch das Wasser. Ist ja nachvollziehbar. Wörtlich steht hier, die damalige Welt ging zugrunde, von Wasser überschwemmt. So heißt es im Text. Sie ging zugrunde, von Wasser überschwemmt. Und das griechische Wort Kataklyzo kennen wir aus diesem Wort Kataklysmus. Also, Petrus argumentiert hier auch im Hinblick auf die Vorgänge in der Natur. Und er sagt, diese geschichtliche Tatsache der Sintflut haben die Spötter verdrängt, vergessen, verfälscht, beiseite geschoben. Sie wollen nichts davon wissen. Die Schlachterübersetzung sagt, dabei übersehen sie absichtlich, dass die Welt damals durch die Sintflut umgekommen ist. Absichtlich. Sie verfälschen die Geschichte. Der Stolz der Spötter verfälscht die Geschichte und darum kommt er zu völlig falschen Schlussfolgerungen über die Zukunft. Das ist das Problem. Er unterschätzt die Gefahr, die ihm vom Gericht Gottes droht. Er schiebt die einfach beiseite mit einer verschrobenen pseudonaturwissenschaftlichen Begründung. Vers 7. So, sagt Petrus, so wie Gott das damals bei der Sintflut gemacht hat mit Wasser, so auch jetzt, Vers 7, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Es gibt also einen engen Bezug zwischen der Sintflut und dem künftigen Gericht. Damals durch Wasser, demnächst durch Feuer. Es ändert sich gewissermaßen nur das Element. Wissen Sie, bis heute gehört es zu den Hauptbeschäftigungen der Spötter, dass sie die Geschichte leugnen oder umschreiben. Dass sie die Geschichte in ihrer Interpretation ideologisch verfälschen. Das ist ein durchgängiges Instrumentarium der Spötter. Dass sie ein Weltbild erschaffen, mit dem sie manipulieren. Eine der größten Geschichtsfälschungen ist sicherlich die Evolutionsanschauung. Das ist eine Geschichtsfälschung. Man hat damit den persönlichen Schöpfer vom Anfang der Geschichte weg erklärt. Die Geschichte völlig neu gedeutet, sie in ein völlig anderes Licht gestellt. George Orwell hat das richtig gesagt. Er hat gesagt, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Also wer das Monopol der Geschichtsdeutung hat, der kann damit massiv die Zukunft bestimmen. Wer die Vergangenheit kontrolliert, sagt Orwell, kontrolliert die Zukunft. Und das Zitat geht noch weiter. Wer kontrolliert denn die Vergangenheit? Auch dazu sagt Orwell etwas. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Das heißt, wer jetzt die Macht hat, die Macht der Medien, die Macht, die Political Correctness zu bestimmen, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Der darf bestimmen, wie die Geschichte gedeutet wird. Der darf bestimmen, was in den Geschichtsbüchern steht. Der darf bestimmen, welche Meinungen in den Zeitungen geäußert werden dürfen und welche nicht. Der darf bestimmen, was man äußern darf und was nicht. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit, sagt Orwell. Und wer die Vergangenheit kontrolliert, also wer das Monopol über die Deutung der Geschichte hat, der kontrolliert die Zukunft. Politisch kann man mit Geschichtsverdrehung vielleicht Erfolg haben. Haben wir oft gesehen, dass das geklappt hat. Geistlich niemals. Denn Gott lässt sich nicht täuschen. Die Spötter werden damit nicht durchkommen, sagt Petrus. Gott lässt seine Geschichte nicht fälschen. Und sehen Sie, auch deshalb ist es so wichtig, dass die Bibel uns zuverlässige Geschichtsaussagen garantiert. Weil wir nur so die Gegenwart und die Zukunft verstehen können. In dem Sinne, wie Gott sie deutet, wie sie wahrhaft gedeutet ist. Aber lasst euch nicht täuschen, ruft Petrus zu. Man kann damit vielleicht politisch durchkommen, aber nicht geistlich. Es besteht für euch nicht die geringste Veranlassung zu Kleinmut oder Besorgnis oder gar Angst. Die wüsten Behauptungen der bibelkritischen Spötter haben keine Substanz. Zumal sie einen weiteren schweren Fehler begehen. Sie verdrängen und verfälschen nicht nur die Geschichte, sondern drittens, jetzt kommt das dritte, sie verrechnen sich mit Gottes Zeitplan. Das ist der dritte Punkt. Der Stolz der Spötter verrechnet sich mit Gottes Zeitplan. Vers 8. Eins aber sei euch nicht verborgen, sagt er dann im Vers 8. Ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Kennen wir alle diesen Vers? Ich denke, wenn man eine Galerie der meist geschundenen und am häufigsten missbrauchten Bibelverse anlegen wollte, dann müsste dieser Vers unbedingt mit dort erscheinen. Es wird bis heute immer wieder benutzt, diese Stelle, um die Bibel gegen die Bibel auszuspielen. In dem Fall vor allem, um die Aussagen über die 6-Tage-Schöpfung in Frage zu stellen. Das hat Petrus doch selbst gesagt, ein Jahr vor Gott wie 1000 Tage oder ein Tag wie 1000 Jahre. So what? Das ist doch nicht so ernst zu nehmen, was da wörtlich steht. Und das ist ein scheinfrommer Versuch, mit Hilfe der Bibel eindeutige biblische Aussagen umzubiegen. Und das ist deshalb, weil es mit der Bibel geschieht, eine besonders infame Form der Bibelkritik. Was sagt Petrus hier wörtlich? Was sagt er hier wirklich? Ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Sie müssen das im Zusammenhang verstehen. Die Christen stehen unter Druck. Die Spötter versuchen es nach der Geologie nun auch noch mit der Mathematik. Die Spötter bedienen sich nun auch noch der Mathematik, vermeintlich. Und sie rechnen es ihnen vor und sagen, ja, es sind jetzt gut 3 Jahrzehnte her, dass Jesus die Welt verlassen hat. Und seitdem ist er immer noch nicht zurückgekommen. Was folgern wir daraus? Er wird auch nicht mehr zurückkommen. Die Kiste ist durch. Und Petrus antwortet darauf mit diesem 8. Vers. Auf diese Unterstellung der Spötter. Und er lehnt sich dabei an das Alte Testament an, Psalm 90, Vers 4, da steht, 1000 Jahre sind vor dir Gott, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache, vor dir. Das heißt, Gottes Perspektive gegenüber der Zeit ist eine andere als unsere Perspektive. Das will er damit sagen. Was uns endlos lang vorkommt, wie 1000 Jahre, das ist in Gottes Perspektive nur eine kurze Zeitspanne. Und Gott hat uns hier keine Jahreszahl genannt, wann Jesus wiederkommen wird. Er hat Jesus ja ausdrücklich abgelehnt. Er hat gesagt, Tag und Stunde weiß allein der Vater. Und wenn wir den Eindruck haben, dass sich die Wiederkunft unseres Herrn lange hinzieht, dann kann das in Gottes Sicht immer noch eine sehr kurze Zeit sein. Wir endlichen, begrenzten Menschen sollten uns mal klar machen, dass wir den ewigen Gott nicht in das Korsett unseres Zeitempfindens hineinspannen können. Das will Petrus hier sagen, nichts anderes. Schon zwischen verschiedenen Menschen gibt es doch Unterschiede im Zeitgefühl. Wie oft habe ich diesen Satz gehört, ach, je älter ich werde, umso mehr scheint mir die Zeit zu rennen. Haben viele von Ihnen bestimmt auch schon mal gesagt. Ihr Lieben, um die Worte von Petrus zu gebrauchen, ihr Lieben, wenn es diese unterschiedlichen Wahrnehmungen schon zwischen älteren und jüngeren Menschen gibt, dann wie viel mehr zwischen dem ewigen Gott und uns zeitlichen, vergänglichen Geschöpfen. Auch darum hat Jesus uns vor jeglicher Spekulation über das Datum seiner Wiederkunft nachdrücklichst gewarnt. Dazu gibt es keine Information. Und damit sagt Petrus aber nun, ich bitte das sehr deutlich zu sehen, in keiner Weise. Alle Zahlenangaben in der Bibel sind nur symbolisch zu verstehen. Das sagt er damit überhaupt nicht. Nicht im Entferntesten sagt er das damit. Oder sie haben nichts mit der Zeitrechnung zu tun, im Gegenteil. Schauen Sie, in der Regel sind die Zahlenangaben der Bibel auf die Welt bezogen. Es gibt in Ihrer Bibel wahrscheinlich auch hinten diesen Anhang, müssen Sie mal nachgucken, Masse, Gewichte, Geldwerte. Da stehen ganz viele Zahlen. Und uns wird extra erklärt, was diese Zahlen umgerechnet auf unsere heutigen Maßeinheiten bedeuten, weil die Zahlen eben ernst gemeint sind. Gucken Sie mal in Ihrer Bibel nach, jetzt nicht jetzt, aber Masse, Gewichte, Geldwerte. Die Zahlen sind wichtig, sie sind ernst zu nehmen. Und die 6 Schöpfungstage zum Beispiel werden bestätigt durch das Sabbatgebot in 2. Mose 20, wo Gott ja diesen Text, den er mit seinem eigenen Finger geschrieben hat, verwendet, um zu sagen, wie an 6 Tagen die Welt geschaffen wurde und Gott am 7. geruht, so sollt ihr 6 Tage arbeiten und am 7. ruhen. Ja, arbeiten Sie mal 6000 Jahre. Das ist ernst zu nehmen. Das ist keine schöne Vorstellung, gebe ich zu. Und am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Freitag, Samstag, Ostersonntag. Das ist ernst gemeint. Und wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, wird er ein Reich auf dieser Erde aufrichten und darin 1000 Jahre regieren. 1000 Jahre. Steht in Offenbarung 20. Mehrfach diese Zahl. Und wer gibt uns das Recht, daraus einfach eine symbolische Größe zu machen? Hier in Vers 8 macht Petrus dagegen keine reale Zahlenangabe. Im Gegenteil, er warnt uns ausdrücklich davor, in dieser Angelegenheit mit dem Rechnen anzufangen. Er sagt, dafür haben wir keinen Rechenweg, dafür haben wir kein Zahlenmaterial, darum geht's hier nicht. Wo Gott uns keine Zahlen offenbart, können wir ihn nicht an unserem Zeitgefühl messen. Da würden wir uns immer verrechnen. Immer, wie die Spötter. Sie bilden sich ein, mit Gott fertig zu sein, weil sein Zeitplan nicht mit ihren Erwartungen übereinstimmt. 30 Jahre lang ist Jesus nicht wiedergekommen, es wird dann wohl nichts mehr. Und Petrus stellt nüchtern fest, sie haben sich verrechnet. Sie haben sich schlicht verrechnet. Aber ihr könnt es besser wissen, denn Vers 9, der Herr verzögert gerade nicht die Verheißung, gerade könnte man sinngemäß hinzufügen, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld. Er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde, dass jedermann zur Umkehr finde. Und darin sehen wir den 4. großen Fehler, den die Spötter begehen. Sie verleumden das Kommen des Herrn, sie verfälschen die Geschichte, sie verrechnen sich mit Gottes Zeitplan und sie verkennen Gottes Geduld. Im Griechischen steht hier ein Verb, das heißt, so viel wie Gott ist langmütig. Und das verkennen die, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, das liegt nicht an Gottes Langsamkeit, sondern das liegt an Gottes Langmut. Dadurch verlängert Gott die Gnadenfrist. Möglicherweise befinden sich unter den Briefempfängern noch Leute, die nicht bekehrt waren. Und Petrus sagt, ihr könnt froh sein, dass der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Seid dankbar, dass er noch nicht wiedergekommen ist. Und ich möchte fragen, was wäre, wenn er jetzt wiederkäme? Mitten in unserem Gottesdienst. Was ja theoretisch möglich wäre. Wenn er kommt. Wer wäre bereit? Verstehen Sie, damit müssen wir rechnen. Jesus hat einmal gesagt, dann werden 2 auf dem Felde sein. Einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. 2 werden mahlen auf der Mühle. Einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Und dieser Vers 9 ist gleichzeitig eine Aussage über den Charakter Gottes. Auch das macht Petrus deutlich. John MacArthur hat diesen Vers 9 in seinem Kommentar zum 2. Petrusbrief überschrieben mit dem Motto The Character of God, der Charakter Gottes. Hier wird viel über den Charakter Gottes gesagt. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Das Verb, was hier steht, heißt zugrunde gehen und meint, verdammt zu werden in der Hölle. Das ist hier eigentlich gemeint. Und Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Damit wird nicht gesagt, das müssen wir auch ganz klar festhalten, damit wird eindeutig nicht gesagt, dass am Ende die Hölle leer ist. Das wird überhaupt nicht gesagt. Also hier wird nicht die Allversöhnung gelehrt. In keiner Weise. Es wird auch nicht gesagt, dass Gott alle zum Heil erwählt hätte und dass der Mensch gewissermaßen selbst sein Heil in der Hand hält und wenn er nur will, dass er dann jederzeit sich bekehren kann, dass es am Menschen läge, dass es in seiner Macht läge, in seiner Hand läge, auch das wird nicht gesagt. Aber es ist von der Bibel her auch nicht haltbar zu behaupten, dass Gott bestimmte Menschen nur mit dem Ziel geschaffen habe, sie einmal zu verdammen, um an ihnen seine Macht zu erweisen. Also im Sinne einer strengen doppelten Prädestination, dass Gott bestimmte Menschen mit dem Ziel erschaffen habe, sie einmal zu verdammen und daran seine Macht zu erweisen. Auch das wird in der Bibel eindeutig nicht gesagt. St. Petrus sagt, Gott will nicht, dass jemand verloren gehe. Das bezieht sich hier zunächst auf die Leute, die im Rahmen der Gemeinde sind. Aber das hat Gott auch grundsätzlicher gesagt, etwa in 1. Timotheus 2, Vers 4 oder durch den Propheten Hesekiel. An dieser Stelle will ich Sie nur erinnern, Hesekiel 18, Vers 23, wo Gott durch den Propheten sagen lässt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und dann nochmal Hesekiel 18, Vers 32, denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und die Tragik der Spötter besteht darin, dass sie das, was eigentlich eine Gnadenfrist ist, als Schwäche Gottes missdeuten und dass sie nicht den Ruf zur Umkehr heraushören, der damit schwingt. Das ist die Tragik. Wenn der Autor die Bühne betritt, ist das Spiel vorbei, sagt man. Aber vorher ist Gnadenfrist. Auch wenn Jesus zu unseren Lebzeiten noch nicht wiederkommen sollte. Und doch, diese Geduld Gottes wird ein Ende haben. Diese Geduld Gottes wird ein Ende haben, persönlich spätestens in unserer Sterbestunde. Und daraus ergibt sich das Letzte, was Petrus hier über den Stolz der Spötter ausführt. Der Stolz der Spötter, fünftens, vergeht mit der Welt. Er vergeht. Er wird sich nicht halten. Sehen Sie Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden, werden von Gott gerichtet werden. Petrus zeigt hier deutlich, die Welt ist keine ewige, keine unendliche Größe. Absolut nicht. Sondern sie ist eine zeitliche, eine geschaffene, eine vergängliche Größe. Klare Ansage. Und sie wird nicht für immer bestehen, sondern sie wird am Ende durch Gottes Gericht zerstört werden. Und diese Beschreibung des Petrus hier, die hat umso mehr Aufmerksamkeit gefunden, je besser die Menschen die Atomphysik erforscht haben. Diese Formulierung, die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Und im Vers 12 wird es nochmal ganz ähnlich formuliert. Der Tag, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das muss nicht unbedingt heißen, dass die Welt durch einen Atomkrieg zerstört wird. Das steht hier nicht. Aber seit dem Atomzeitalter können wir uns etwas besser und viel realistischer vorstellen, wie ein solches Inferno aussehen könnte, das Petrus hier beschreibt. Weil Gott es ihm offenbart hat im ersten Jahrhundert nach Christus. Das ist unvorstellbar. Die Elemente, die Grundstoffe werden vor Hitze zerschmelzen. Wir wissen heute einiges von der ungeheuren Gewalt, die freigesetzt wird, wenn Atome gewissermaßen zerstört werden. Was wird erst geschehen, wenn Gott das mit der gesamten Materie machen sollte? Wenn der geheimnisvolle Zusammenhang der Atome plötzlich aufgelöst wird? Wenn Sonnensysteme und Galaxien zerstört werden? Können Sie sich das vorstellen? Einer hat dazu geschrieben, das Bild, das Petrus hier zeichnet, zeigt eine erstaunliche Übereinstimmung mit dem, was moderne physikalische Theorien über das Universum sagen. Das ist eben prophetisches Wort, hat Gott ihm eingegeben. Und Petrus sagt, der Tag des Herrn wird kommen. Und nachdem Petrus bis dahin ja vor allem von der Wiederkunft Jesu gesprochen hat, greift er nun noch einen weiteren Begriff auf, der über die Wiederkunft Jesu hinausgeht. Der Tag des Herrn bezeichnet in der Bibel immer wieder, dass Gott auf übernatürliche Weise eingreift in die Geschichte, um sein gerechtes Gericht durchzuführen. Das meint der Tag des Herrn. Ich habe Ihnen verschiedene Stellen dazu einmal aufgeschrieben. Es gibt Stellen, wo der Tag des Herrn nahe geschichtliche Gerichte bezeichnet und Stellen, wo der Tag des Herrn ferne endzeitliche Gerichte bezeichnet. Und das wird dann im Neuen Testament aufgenommen, dieses Konzept, und dort dann fast ausschließlich bezogen auf Gottes Gerichtshandeln in der Endzeit. Auf der Zielgerade der letzten Tage gewissermaßen. Auch dazu finden Sie Stellen auf diesem Zettel, 1. Thessalonicher 5, 2, 2. Thessalonicher 2, 2 und so weiter. Und dieser Tag wird für viele unerwartet und überwältigend kommen, sodass sie sich nicht dagegen wehren können, wie ein Dieb. Und wenn dieser Ausdruck Tag des Herrn bezogen ist auf die Endzeit, dann beschreibt er in dieser Zusammenschau in der Regel nicht einen einzigen Tag, sondern einen Zeitraum, in dem Gott mit seinem Gericht die Welt heimsucht. Und dieser Zeitraum des Tages des Herrn, der mündet dann schließlich in das kosmische Drama, wie Petrus es in unserem Vers beschreibt. Das ist der Zielpunkt dieses Gerichtshandelns, der Zielpunkt dieses Tages des Herrn. Und der Jesus hatte von dem schon gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Matthäus 24, 35. Das ist das, was hier am Ende kommt. Wenn dieses Gerichtshandeln Gottes, in dem er massiv und übernatürlich in die Geschichte eingreift, zu seinem Ziel kommt. Und so ernst diese Perspektive auch ist für die bedrohte Gemeinde, bedeutet sie zugleich einen ganz tiefen Trost. Das heißt nämlich, die Spötter werden nicht die Oberhand behalten, sondern unser Herr kommt mit seinem Plan zum Ziel. Das ist das Entscheidende. Und zu diesem Plan gehören eben auch seine heiligen Gerichte. Auch damit kommt er zum Ziel. Nun haben sich Leute gefragt, ja, wie kann Gott mit seiner Schöpfung so umgehen? Wie kann er das machen? Wir sind nicht Gottes Berater. Es liegt in seinem souveränen Ratschluss. Es ist seine Entscheidung. Er ist heilig, er ist vollkommen. Und wissen Sie, aber viel dramatischer noch als dieses Gericht über die von der Sünde gezeichnete Welt, ist doch Gottes Gericht über jeden einzelnen Sünder. Das ist doch noch viel dramatischer. Über jeden einzelnen Sünder, der davor steht, auf ewig in der Hölle zu sein. Und Martin Lloyd-Jones hat das einmal sehr deutlich verglichen, die Bedrohung, die von der Atombombe ausgeht und die Bedrohung, die von der ewigen Verdammnis ausgeht. Er hat es in einer Predigt gesagt, es gibt die Gefahr der Atombombe, ja, ich bin nicht hier, um das irgendwie in Abrede zu stellen oder zu verharmlosen, aber meine lieben Freunde, ungleich größer, er sagt infinitely greater und viel wichtiger als die Gefahr, dass man vielleicht in einigen Jahren von einer Atombombe getötet wird, ist doch diese andere Gefahr, dass meine unsterbliche Seele in die Hölle geht und die Ewigkeit in Qual und Gottesferne verbringen muss, weil ich mit Gott nicht versöhnt bin. Das ist meine wirkliche Gefahr. Und wissen Sie, wann Martin Lloyd-Jones das in einer Predigt gesagt hat? Das war im April 1947, also nicht einmal 2 Jahre nach dem Abwurf der Atombombe auf die Stadt Hiroshima am 6. August 1945. Nicht mal 2 Jahre nach Hiroshima hat er das gesagt. Und er hat recht gehabt. Das ist die allergrößte Gefahr, dass jemand verloren geht auf ewig. Wir haben also jetzt ein klares Profil dieses Stolzes der Spötter vor uns. Und was bedeutet das nun für uns? Welche Konsequenzen hat das? Es bedeutet nicht, dass wir selbst zufrieden sein sollen, sondern das sind die Spötter und hier sind wir. Es bedeutet auch nicht, dass wir uns in unsere Bunker zurückziehen sollen. Also eine Anleitung zur Bunkermentalität. Wir schotten uns ab, wir sehen nur noch uns. Wir halten alles draußen, was mit der Welt zu tun haben könnte und wollen damit in Frieden gelassen werden, für alle Zeiten. Nein, es ist eine Ermutigung. Es ist erstmal eine Ermutigung, weil Petrus hier souverän die Argumente der Spötter zerlegt. Er zerlegt die Argumente der Spötter in ihre Einzelteile. Und damit gibt er uns eine Hilfe an die Hand, wie wir apologetisch damit umgehen können, wie wir die biblische Wahrheit verteidigen können. Aber er gibt uns auch implizit, also unausgesprochen, einen evangelistischen Auftrag, wenn er an die Geduld Gottes erinnert und sagt, das ist nicht Vergesslichkeit Gottes, das ist nicht Langsamkeit Gottes, sondern das ist Geduld Gottes. Und wenn er von dieser Geduld Gottes spricht, die nicht will, dass Menschen verloren gehen, dann ist das für uns der Auftrag, auch für die Spötter zu beten, auch die Spötter zu evangelisieren, auch den Spöttern die rettende Botschaft Jesu nahe zu bringen. Und nun stehen wir vor einer wichtigen Frage, wie können wir dieser großen Verantwortung gerecht werden? Wie können wir aber auch diesen Druck aushalten? Und damit kommen wir jetzt zum allerletzten Teil dieses zweiten Petrusbriefs. Er gibt uns am Ende einen Ausblick. Man könnte sagen, das sind die praktischen Folgen seiner Eschatologie, die er hier entfaltet. Dr. Soltau hat uns gestern immer wieder auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Wenn wir im Blick auf das Ende und auf Gottes Eingreifen leben, dann wirkt sich das nachhaltig aus auf unser Leben jetzt, wie wir das jetzt führen, wie wir jetzt im Glauben stehen. Und darum geht's Petrus hier am Ende noch einmal. Petrus zeigt am Ende, wie der Stolz der Spötter überwunden wird durch den Glauben der Gotteskinder. Und bevor wir über diesen letzten Part sprechen, Bibeltage sind ja immer ein bisschen Ausnahmezustand, da ist die Predigt etwas länger, da ist der Text etwas ausführlicher zu behandeln, schlage ich vor, dass wir jetzt eine Strophe von dem Lied singen, wir warten dein, o Gottessohn, das passt genau an diese Stelle, und dass wir, während wir diese erste und zweite Strophe singen, die Fenster noch einmal aufreißen